Leitspruch im Zeitalter Elisabeths I. von England, der lautete: Wer die See beherrscht, der beherrscht die Welt. In der 6. und letzten Folge des Podcasts Seefahrer, Entdecker und Piraten hört ihr nun von einem Mann, der gefürchtetste einer ganzen Epoche war. Ein Mann, der dann sogar ein eigenes Denkmal erhielt und zweimal sogar Weltgeschichte geschrieben hat und der über die Jahrhunderte bis heute berühmt geblieben ist. Und das war Sir Francis Drake. Wir schreiben das Jahr 1578. Wir sind in der Hafenstadt Cartagena in Kolumbien, dem Handelszentrum im neuen Weltreich der Spanier. Von hier war ein vollbeladenes Handelsschiff voller Gold, Silber, Juwelen und Teppiche aufgebrochen Richtung Spanien. Und als dann die Stadt nur noch als winziger Punkt am Horizont zu erkennen war, da war plötzlich ein lautes Heulen zu hören. Und nur wenige Sekunden später wurden die Segel, die Masten und Aufbauten von mehreren Kanonenkugeln zerfetzt. Und die Überlebenden der Besatzung, die wussten nur zu genau, nur Engländer hatten Kanonen mit einer solchen Reichweite. Und dann, da schoss aus einer der letzten Buchten vor der offenen Seeuhr plötzlich ein rabenschwarzes Schiff heraus. Die spanischen Matrosen erkannten dies sofort, sie sprangen entsetzt von Bord und dann ruderten sie in ihren beiden Beibooten verzweifelt, so schnell sie konnten, in Richtung dieses kleinen Punktes am Horizont. Dieses kleinen Punktes, der ihnen Sicherheit und Rettung versprach. Das schwarze Schiff hatte an den spanischen Matrosen kein Interesse. Es ging danach längsseits und in nur einer Stunde wurde dieses Handelsschiff komplett ausgeplündert, ehe es dann langsam in den Fluten des Atlantiks versank. Und am nächsten Morgen dann, da erreichten die völlig erschöpften spanischen Seeleute den Hafen von Cartagena. Und der sofort informierte Gouverneur eilte herbei und sah dann nach dem Bericht der Schiffsbesatzung voller Wut, vor Wut bebend, mit zusammengepressten Lippen aufs offene Meer hinaus. Er wusste nur zu genau, wem dieses schwarze Schiff gehörte, wem sie diesen Überfall zu verdanken hatten. Und die Spanier, sie fürchteten und sie hassten diese englischen Freibeute, die sie um Abermillionen von Dukaten gebracht hatten. Aber am meisten da fürchteten und hassten sie den einen, der für die abergläubischen Seeleute einen Spiegel an Bord hatte, mit dem er ihre Positionen ganz genau überall auf der Welt erkennen konnte und der so mit dem Teufel im Bunde sein musste. Dieser eine, den sie daraufhin immer nur El Drache nannten, den Drachen. In einem Kaperbrief seiner Königin, da war Francis Drake 1577 mit 5 Schiffen nach Südamerika aufgebrochen, wo er dann neben dem oben erzählten etliche weitere Angriffe ausführte. So hatte er zum Beispiel mitten in der Nacht die Cacafuego erobert, den Feuerspucker, das am schwersten, am stärksten bewaffnete spanische Schiff überhaupt, das er von beiden Seiten mit 2 kleinen Beibooten angreifen lief, mitten in der Nacht und es so völlig kampflos eroberte. Sehr, sehr schnell war Drake so zum Schrecken der Spanier geworden, die es oft versuchten, ihn aber niemals fassen konnten. Die Drake-Passage bei Cap Horn und auch sein Ankerplatz Drake's Bay bei San Francisco tragen heute noch seinen Namen. Und als er dann nach 3 Jahren über das Kap der Guten Hoffnung mit nur noch einem verbliebenen Schiff wieder nach England zurückkam, da hatte er 20.000 Seemeilen zurückgelegt. Und was nun wirklich niemand für möglich gehalten hatte, Drake hatte die Weltumsegelung Magellans wiederholt. Und er war im Gegensatz zu diesem lebend zurückgekehrt. Und als er dann in Plymouth die ersten auftauchenden Fischer fragte, ob es der Königin gut gehen würde, dann war dies, weiß Gott, keine Höflichkeit. Nein, es war für ihn eine Frage auf Leben und Tod. Denn eine Machtübernahme durch die katholische und in Spanien nahestehende Maria Stuart, das hätte den Galgen für ihn bedeutet. So aber atmete Drake auf. Und die Fahrt die Themse hinauf wurde dann, begleitet von tausenden jubelnden und feiernden Menschen auf beiden Seiten des Flusses, zum Triumphzug für Drake und seine Männer. Und der Wert der von Francis Drake erbeuteten Ladung betrug umgerechnet unglaubliche, ja unfassbare 120 Millionen Euro. Das war mehr als die Jahreseinnahme des gesamten Königreiches. Unfassbar. Und als die Königin dann mitten in der Nacht von Drakes Rückkehr, von seiner Weltumsegelung und vor allem natürlich auch von seiner Beute erfuhr, da teilte sie dies mit Tränen in den Augen noch in ihrem Morgenrock dem schlafenden oder verschlafenen Kronrat mit. Dann ließ sie sofort sein Flaggschiff, die berühmte schwarze Golden Hind, in ein Trockendock bringen, und Drake musste die nächsten 3 Monate auf einem Landgut außerhalb von London verbringen, um dem spanischen Botschafter am Hof keinerlei Angriffsfläche zu bieten. Und erst danach, dann als wieder Ruhe eingekehrt war, da besuchte die Königin mit ihrem gesamten Hofstaat vor tausenden von jubelnden Menschen am Kai dann Drake auf seinem Schiff. Sie aß mit ihm auf seiner Golden Hind, dann beugte sie sich zu ihm und flüsterte ihm zu: »Master Drake, ich glaube, ihr seid doch ein großer Halunke und ich muss mich nun doch von euch endgültig lossagen. Drum kniet nieder jetzt.« Und dann ließ sie ihn vom französischen Gesandten, der mit ihr gekommen war, politisch natürlich geschickt wie auch unangreifbar, zum Ritter schlagen. »So erhebt euch nun, Sir Francis Drake.« Und dann schickte sie ihren kleinen Piraten, wie sie ihn ja immer scherzhaft nannte, mit jetzt schon 33 Schiffen los, um die Spanier in der Karibik anzugreifen. Und während er bei seinen Angriffen absolut kompromisslos vorging, da hat Drake seine Gefangenen immer höflich und zuvorkommend behandelt, was natürlich seinen Ruhm noch mehr gesteigert hat. Und aus seiner 2-jährigen Kaperfahrt hatte Drake zum Beispiel in einem wahren Husarenstreich mit nur 20 seiner Männer als spanische Händler verkleidet den Gouverneurspalast jener spanischen Handelsmetropole Cartagena eingenommen. Jetzt hatte dieser Gouverneur ihn dann auch persönlich kennengelernt. Und dort hatten Drake und seine Männer dann eine 500.000 Dukaten erbeutet. Aber der tollkühne Drake, der wagte es dann sogar, das stark befestigte Santo Domingo auf der Insel Hispaniola anzugreifen, die Hauptstadt des neuen Weltreiches von Spanien, was selbst seine größten Feinde niemals, niemals vermutet hätten. Und auch hierfür hatte sich Drake wieder einen Plan zurechtgelegt. Außerhalb der spanischen Reichweite ließ Drake dann die Festungswellen von seinen vielen Schiffen mit seinen ja viel weiter tragenden Kanonen beschießen und so mit diesem Dauerbeschuss lenkte er die 400 Mann starke Besatzung ab. Aber gleichzeitig nun nur eine Seemeile weiter, da gingen 100 seiner Männer an Land. Und die rückten dann, was überhaupt noch niemals jemand gewagt hatte, über den Dschungel vor. Und drangen dann von der völlig unbewachten Landseite her in die Stadt ein, wodurch sie die Spanier komplett dann überrumpelten. Und am nächsten Morgen dann, da wehte die englische Flagge auch über der größten spanischen Stadt in der neuen Welt. Gott allein weiß, was diesem Mann noch alles gelingen wird, rief selbst Papst Sixtus, als er von Drake und seinen Abenteuern erfuhr. Ja, der Papst, er sollte tatsächlich Recht behalten. Der wütende König Philipp, der zog daraufhin seine Flotte im spanischen Cadiz zusammen, um diesen so lästigen englischen Emporkömmlingen eine Lektion zu erteilen. Aber auch er hatte Drake und dessen mit Spiegeln so perfekt funktionierendes Spionagesystem unterschätzt. Und er segelte dann mit der Genehmigung von Elisabeth los. Er fuhr mitten in der Nacht in den unbewachten Hafen von Cadiz. Dort feuerte er mehrere Breitseiten auf die dicht gedrängten Schiffe ab und hat dann so die gesamten Hafenanlagen, beide komplett gefüllten Vorratslager und dazu auch noch 37 Schiffe zerstört. Und durch diese nun wirklich absolut tollkühne Aktion, da war Drake dann in England nun endgültig zum Nationalhelden geworden. Und seiner Königin, der sagte er danach mit einem Lächeln im Gesicht: Ich glaube, Majestät, jetzt haben wir den Bart dieses Königs angesenkt. Dies sah natürlich in Spanien vollkommen anders aus. Philipp II., der tobte vor Wut, er soll sogar in seiner Wut sein gesamtes Arbeitszimmer komplett verwüstet haben, und er beschloss daraufhin, nicht nur die Flotte, sondern jetzt eben ganz England zu vernichten und rüstete hierzu seine Schiffe zur größten Kriegsflotte aller Zeiten auf, zur berühmten Armada. Drake war dann in der Zwischenzeit zum Vizeadmiral befördert worden. Und wir schreiben nun den 31. Juli 1588. Oberhalb des Hafens von Plymouth, da war Drake gerade mit seinem Chef, Lord Admiral Howard, und ihren Adjutanten mit einem Bowlspiel beschäftigt. Das ist die englische Version des bekannten Boccia. Als schweißnass ein Bote herbeigaloppiert kam und er berichtete atemlos, die Armada sei nun am Lizard Point, dem westlichsten Punkt Englands, gesichtet worden. Diese furchteinflößende spanische Armada von unglaublichen 11 Kilometern Länge. Wahnsinn, eine Flotte von 11 Kilometern Länge mit 20.000 Soldaten und 3.000 Kanonen. Aber Drake, der seinen Kanal genau kannte, der blieb völlig cool. Er meinte nur: Na, dann lasst uns doch das Spiel hier noch zu Ende bringen, denn danach bleibt uns ja immer noch genügend Zeit, um die Spanier zu schlagen. In diesen nächsten Tagen dann, da ließen sich die Engländer mit der riesigen, halbmondförmigen Armada auf keinerlei Seeschlacht ein. Nein, sie versenkten mit ihren weitreichenden Kanonen nur immer wieder spanische Schiff am Rande der Formation und zogen sich daraufhin genauso schnell wieder zurück. Völlig frustriert war der spanische Herzog Medina Sidonia, der übrigens eigentlich gar kein erfahrener Seemann war, der war dann mit seiner Armada schließlich am 7. August in Calais in Frankreich vor Anker gegangen, wo er sich von den befreundeten Franzosen Munitionsnachschub erhoffte. Doch Drake, der reagierte natürlich darauf wie immer sofort. Am nächsten Morgen dann ließ er 6 Höllenmaschinen. Die Matrosen nannten sie Höllenmaschinen. Das sind die gefürchteten, damals so gefürchteten Brande. Das sind bis zum Rand mit brennbaren Stoffen gefüllte und angezündete kleine Schiffe. Und die ließ er dann in den Hafen treiben. Die Matrosen, sie sprangen zu Hunderten ins Wasser. Schiffe brannten lichterlos, sie explodierten, sie rammten sich gegenseitig. Es war ein absolutes, ein völliges Chaos. Und die übrigen Spanier, die flohen nun ohne jede Formation aufs offene Meer hinaus, wo die sehr wendigen englischen Schiffe ja schon wie Wölfe auf sie warteten. Drake hat dann sogar das Flaggschiff des spanischen Admirals versenken können, als er befehlswidrig seine Positionslichter löschte. Angriff, die Spanier, als sie erkannten, wer da angegriffen hatte, sich sofort ergaben und er danach ganz locker seine Positionslichter widersetzte. Niemand hatte es gemerkt. Und da die Engländer dann den Weg zurück durch den Ärmelkanal blockierten, da musste die jetzt ja führerlose restliche Flotte den ganz, ganz weiten Weg um Schottland herumnehmen, wo dann die Herbststürme dort weitere Opfer forderten. Es war ein völliges, ein absolutes Fiasko für die Spanier. Nur ein Drittel der Schiffe, nur 4.000 der 20.000 Soldaten kehrten nach dieser so langen Irrfahrt noch nach Hause zurück. Wie hieß es doch gleich? Wer die See beherrscht, der beherrscht die Welt. Und so bedeutete die Niederlage der Armada dann auch das Ende der spanischen Vormachtstellung auf den Weltmeeren wie auch in den Kolonien. Und an die Spitze der Seemächte war nun England gerückt. Die britischen Freibeuter mit Drake an der Spitze, die hatten ihren Teil, ihren großen Teil auf dem Weg Englands zur größten Kolonialmacht der Erde beigetragen. Über Drake und die englischen Kaperkapitäne sind bis heute etliche Kinofilme und auch eine Fernsehserie entstanden. Und schließlich hat seine dankbare Nation Drake dann auch in Plymouth, dem Start und Endpunkt seiner Weltreise, sein verdientes Denkmal gebaut. Von allen englischen Kapitänen, da fürchteten die Spanier El Drake Francis Drake am meisten. Aber für die Menschen in England wird er für immer ihr Volksheld bleiben, den sie immer lieben und verehren werden, eben als tollkühnen Seefahrer, als Entdecker und als Abenteurer und natürlich auch als den Piraten ihrer Königin. El Drake, Sir Francis Drake.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.